Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Philipp Meisel, ich bin einer eurer Hosts heute Abend beim ersten Pub Cannstatt in diesem Jahr im schönsten Pub Stuttgarts hier in der alten Schule in Gabenberg. Und ich bin nicht... Sehr gut, darauf wollte ich raus. Und ich bin nicht alleine, sondern ich mache das hier mit meinem Kollegen, dem Dirk. Dirk, grüß dich.
Hallo Philipp, guten Abend.
Und wir haben natürlich einen Gast mitgebracht, mit dem wir die nächsten paar Minuten verbringen werden. Alex Wehrle, grüß dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich, bin zum ersten Mal hier, aber natürlich nicht zum letzten Mal.
Das ist sehr, sehr gut.
Das erste Versprechen gleich nach gefühlt 20 Sekunden.
Also ich meinte, ich bin häufiger in der Kneipe, nicht bei euch.
Ja. Sehr gut.
Ja, jetzt können wir unseren Gast gar nicht mehr vorstellen, als der Philipp schon übernommen hat. Ja, ich wollte dich noch groß ankündigen als der Mann, der seit 2022 Vorstandsvorsitzender der VfB AG ist. Im März bist du gekommen, April war dann so dein richtiger erster Monat. Und schon ein paar Monate später hast du dich als Wahrsager betätigt, der dann auch Recht behalten hat. Du hast kurz vor der WM in Katar gesagt, deine Vision ist es, dass zur EM 2024 in Deutschland der VfB wieder einen Nationalspieler stellt.
Und, einen?
Damals hast du gesagt, einer wäre schön.
Oh, schlecht prognostiziert.
Ja, und trotzdem kannst du dir, glaube ich, auf die Fahne schreiben, da nicht ganz falsch gelegen zu haben, weil einer stimmt, aber es waren dann am Ende 4 sogar. Und deshalb sind wir natürlich hochgespannt, was du für 2025 glaskugelmäßig für uns parat hast heute und freuen uns, wie gesagt, sehr über deinen Besuch. Du hattest gesagt, du bist zum ersten Mal hier in der alten Schule, aber du bist ja selber Gastronom im Prinzip seit einiger Zeit. Gehst du jetzt seitdem ein bisschen anders in Restaurants und Pubs und Kneipen und schaust mal, was gibt's hier so, was können wir vielleicht übernehmen, wo gibt's noch Verbesserungen?
Ja, also auf alle Fälle, wenn man reinkommt, hat das hier Atmosphäre. Das spürt man, wenn man schaut, wie es eingerichtet ist. Und ich glaube, ich saß gerade ein bisschen an der Bar, habe was gegessen, leckerer Maultaschensalat. Und da merkt man schon, man kann hier häufiger herkommen, glaube ich.
Sehr gut.
Aber natürlich auch in die Weinstube.
Ja, Weinstube fröhlich an der Stelle. Was man im Pub auch macht, ist was zu trinken bestellen. Hast du noch einen Wunsch? Weil dann könnten wir jetzt nochmal zugreifen. Oder bist du versorgt?
Ja, ich kann ja nicht als Einziger hier ein Bier trinken. Deswegen habe ich Apfelschorle bestellt, wenn ich Cola und Wasser sehe. Von daher bleibe ich bei der Apfelschorle, es sei denn, es gibt hier Guinness, aber gibt es wahrscheinlich nicht.
Doch,
gibt's? Wow. Selbstverständlich. Oh. Dann bestelle ich für uns alle drei ein kleines Guinness.
Okay. Damit wäre der trockene Januar für den Kollegen Meisel
auch erledigt. Das ist korrekt.
Oh, okay. Das war jetzt nämlich unfair.
Nein, das ist korrekt. Das
wusste ich nicht. Ich habe es mir auch vorgenommen, im Januar tatsächlich ein bisschen weniger zu trinken, aber ein kleines Guinness ist ja eigentlich...
Deshalb hast du ja kleine bestellt.
Ja, genau genommen reden wir hier von Grundnahrungsmitteln, ja, also insofern.
So ist es.
Das sind wir schon bei guten Vorsätzen. Hast du denn welche jetzt zu Weihnachten und Neujahr irgendwie gefasst?
Ja, definitiv wieder mehr Sport zu machen. Es war viel zu wenig letztes Jahr. Den Vorsatz hatte ich im Januar 24 zwar auch, aber diesmal ziehe ich es durch. Und ansonsten, ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man eine Mischung bekommt aus Gelassenheit und Spaß im Leben und da werde ich weiter dran arbeiten. Ich darf ja nicht mal sagen, dass ich mich entspanne, aber alles andere darf ich ja noch.
Das war eine starke PK. Ja. Entspannt euch doch mal alle.
Ja. Genau.
Wir haben traditionell zum Jahresende, machen wir natürlich auch immer so kleine Jahresrückblicke, wir sammeln Fotos, Momente, bauen die in einer Bilderstrecke zusammen und bieten sie unseren Lesern, unseren Nutzern an. Und in den letzten Jahren hatten wir manchmal Probleme, echt 12 zu finden. Dann gab es Jahre, da waren es 24, aber selten waren es 24 so positive wie letztes Jahr. Ja, wir haben 24 richtig starke VfB-Momente aus 2024 gefunden, mussten am Ende sogar wirklich aussortieren. Wie ist denn das immer noch so, das Jahr im Rückblick? Verrückt eigentlich ein bisschen, oder? Wenn man die Entwicklung betrachtet, die der Club genommen hat.
Ja, das war sicherlich ein außergewöhnliches Jahr für den ganzen Club, für alle Fans, für die Menschen hier, die sich für den VfB interessieren, für den VfB begeistern. Natürlich, als wir hier im März 2022 gestartet sind, da haben wir eine Strategie 2026 verabschiedet und da war eigentlich das Zielbild in 26 wieder auf einem ordentlichen einstelligen Tabellenplatz zu stehen, vielleicht mit der Zielsetzung mal sich wieder europäisch qualifizieren zu können. Und sag jetzt mal, ich würde ja auch lügen, wenn wir im Sommer des Jahres davor jetzt als Zielsetzung ausgegeben hätten, wir kommen mit 73 Punkten in die Champions League und nicht nur 73 Punkte, sondern ich glaube, wir haben ja auch wirklich begeisternden Offensivfußball geboten. Die Heimspiele waren alle ausverkauft und es war einfach toll, es hat Spaß gemacht, beim VfB zuzuschauen. Man hat erkannt, es gibt eine Handschrift des Trainers, es gibt Jungs, die einfach Bock hatten, Fußball zu spielen und es ist natürlich so ein Momentum entstanden. Und das haben wir dann mitgenommen und insgesamt, das war natürlich der Höhepunkt dann im Jahr 24, glaube ich, am letzten Spieltag noch mit einem, glaube 4-0 war es gegen Borussia Mönchengladbach und gleichzeitig der Niederlage des FC Bayern, dann Vizemeister zu werden. An dem Tag dann auch noch die zweite Mannschaft in die dritte Liga aufgestiegen, was natürlich für unsere strategische Ausrichtung, vielen Dank fürs Guinness, extrem wichtig war und dann kurze Zeit später noch der Aufstieg unserer Frauen in die dritte Liga, all das an Zielsetzungen erfüllt. Gleichzeitig haben wir im Vorfeld der Europameisterschaft das Stadion rechtzeitig fertig bekommen, was jetzt auch aus meiner Sicht zu einer der wirklich schönsten Arenen in Deutschland gehört, vielleicht sogar in Europa. Und wir haben, was auch ganz, ganz wichtig war, zu Beginn des Jahres dann auch mit Porsche Sicherheit gewonnen als Anteilseigner, um unsere finanzielle Stabilität hinzubekommen. Also all das zusammen im Jahr 2024 war schon sehr, sehr positiv bis zum Sommer. Und ich finde, aber darüber werden wir wahrscheinlich noch ausgiebig sprechen, auch das, was wir jetzt in der Hinrunde, obwohl es ja erst 15 Spieltage waren, bislang geleistet haben, plus DFB-Pokal, plus Champions League, plus Transferperiode, das war auch okay.
Hast du denn bei 24 aus 24, hast du so zwei, drei Momente, wo du sagst, das war emotional vielleicht auch das Wichtigste für dich?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Wichtigste war, aber emotional war es sicherlich. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Heimspiel in Hoffenheim erinnern, was es hat einfach Spaß gemacht, hinzufahren, zu sehen, dass ganz Stuttgart eigentlich in Hoffenheim war und dass es ein Heimspiel war. Und das, ich glaube, zur Halbzeit hätte es, glaube ich, auf 4 oder 5-0 stehen müssen. Es war ein wirklich tolles Fußballspiel von uns. Und das war schon so für mich ein Punkt, wo ich zum ersten Mal dann auch tatsächlich gesagt habe, hey, wir haben nicht nur die Chance, europäisch uns zu qualifizieren, sondern nach 14 Jahren mal wieder für die Champions League. Und das war so für mich der Schlüssel eigentlich. Und natürlich, sicherlich emotional war es dann am letzten Spieltag in einem fertiggestellten Stadion, in der MAP-Arena, dann auch ja, ganz souverän gewonnen zu haben. Gleichzeitig hat der Fußballgott eine tolle Regie geführt in Hoffenheim, wo am Anfang jeder dachte, okay, die Bayern ziehen das durch. Und dann sicherlich gleichzeitig noch der Aufstieg der zweiten Mannschaft und wir hatten eine tolle Saisonabschlussfeier dann alle gemeinsam. Also es war schon ein sehr emotionaler Tag, den es nicht so häufig gibt.
Wenn es nicht gut läuft, geht man auf Fehlersuche. Ja? Und dann, du hast ja Jahre in Köln verbracht und fragen, woran hat er gelegen? Ja? Wenn du jetzt im positiven Sinne schaust, woran hat es gelegen? Was waren die Gründe dafür, dass ihr dieses Jahr 24 oder beginnend mit 23, mit der Relegation der Erfolgreichen, dass ihr so ein Jahr hinlegen konntet?
Also in Köln heißt es ja, hätten immer gut gegangen. Also geht immer gut. Da sieht man das Glas ja immer halb voll und weniger halb leer. Es gibt einige Gründe, um die zusammenzufassen. Natürlich glaube ich schon aus der Sommertransferperiode 23 ein paar kluge Entscheidungen getroffen zu haben, einen guten Mix aus Perspektivspielern, die sich entwickeln konnten. Ich erinnere mal an Jamie Leveling, den wir ausgeliehen hatten, wo vielleicht dann auch ein Jahr später keiner dran gedacht hätte, dass er deutscher Nationalspieler ist. Wir haben aber auch gestandene Persönlichkeiten hinzugewonnen. Und ich glaube, am Ende ist es, das habe ich auch schon häufiger gesagt, das Trainerteam zusammen mit Fabian Wohlgemuth und Gente, denen es gelungen ist, einfach wieder ein Team zu formen. Und wir hatten schon vorher sehr gute einzelne Spieler auf ihren jeweiligen Positionen, aber es ist ein Team geworden. Und das ist dann sicherlich ein Stück weit Momentum gewesen dann auch, waren zwei sehr, sehr gute Heimspiele gegen Bochum, gegen Freiburg, mit einem kurzen Ausrutscher in Leipzig, es waren die ersten drei Spiele und daraus ist dann wirklich eine tolle Saison entstanden. Und am Wesentlichen Kaderplanung, Handschrift des Trainers, Zusammensetzung des Teams auf dem Spielfeld, aber auch außerhalb, jeder hat da seine Rolle, jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß auch, was er zu tun hat. Der Trainer gibt auch entsprechenden Spielraum und Freiheit für die Mannschaft. Das schätzen sie sehr. Und von daher, glaube ich, waren das die Hauptgründe. Und ich glaube, die MAP-Arena wurde auch zur Festung. Hat nicht so viel Spaß gemacht, für die anderen Mannschaften bei uns Fußball zu spielen. Und so soll es auch sein.
Wenn eine Organisation so schnell wächst, wie ihr das getan habt, durch Erfolg und dadurch, dass eben viele Entscheidungen, die man getroffen hat, sich als richtig erwiesen haben, dann birgt es ja immer auch so ein Stück weit eine Gefahr in sich. Ich habe in einer unserer Folgen in dieser Zeit, im letzten Jahr, oder ich glaube sogar in mehreren, den VfB immer gerne mit so einem Krustentier verglichen, mit einem Hummer oder einer Languste, weil wenn die so schnell wächst, dann muss die irgendwann den Panzer ablegen. Ja, und in der Zeit, wo dieser Panzer, der neue, der danach kommt, noch nicht ganz so hart ist wie der alte, ist dieses Tier besonders verwundbar aufgrund von irgendwelchen Einflüssen. Bei euch scheint das keine große Rolle gespielt zu haben, zumindest für uns von außen betrachtet war es so, oder gab es irgendwelche beinahe Kipppunkte, die wir gar nicht mitbekommen haben? Also Momente, wo es spitz auf Knopf stand, wie man so schön sagt.
In der abgelaufenen Spielzeit?
Ja, ja, oder im letzten Jahr einfach, im Jahr 24.
Nein, also Kipppunkte habe ich jetzt keine gesehen, wo ich mir Gedanken gemacht habe, geht das jetzt in die falsche Richtung, weil wir einfach ein gutes Fundament hatten und oder haben, wo wir auch ganz genau wissen, wie die Abläufe sind, wer welche Rolle spielt. Und von daher wurde es eher immer mal wieder von außen angetragen, okay, wann hört jetzt diese Serie endlich auf? Ich kann mich erinnern, wir sind in der Rückrunde gestartet, dann letztes Jahr im Januar mit zwei Niederlagen in Bochum und in Mönchengladbach.
Der berühmte Downfall, der dann nie kam.
Ja. Genau, wo dann auch alle schon wieder angefangen haben, ja, okay, jetzt zeigen sie halt ihr wahres Gesicht. Und dann frage ich mich immer, was ist das wahre Gesicht? Weil am Ende ist es entscheidend, wie wir Fußball spielen und welche Ergebnisse wir erzielen. Und auch natürlich gab es dann in der Sommertransferperiode 24 auch wieder eher, aber von außen, jetzt zerbricht alles fällt auseinander, sie müssen, ich habe ja gefühlt, haben wir irgendwie 5 oder 6 Leistungsträger schon abgegeben, bevor wir den ersten abgegeben hatten. Also ich habe irgendwo gelesen oder mir wurde es zugetragen, dass Stiller schon irgendwie in Madrid eine Wohnung unterschrieben hat und also, wer alles überall schon war, damit muss man leben. Und am Ende, klar, ist es ja auch kein Geheimnis, dass es frühzeitig für uns klar war, dass wir Veränderungen haben werden mit Seru und mit Ito und Waldi war sicherlich dann überraschend für uns alle. Und dennoch war für uns klar, wir sind in der Lage, eine Mannschaft zusammenzustellen, die wettbewerbsfähig ist und die Herausforderungen annimmt, in allen drei Wettbewerben ja, möglichst weit zu kommen. Und ich glaube, wir stehen jetzt heute mit 23 Punkten nach 15 Spielen. Wenn man jetzt mal die letzte Saison ausnimmt, ich glaube, so gut da wie seit der Meistersaison nicht mehr von der Punktzahl, 23 Punkte nach 15 Spielen, auch wenn natürlich die Niederlage gegen Pauli wehtut, muss man ganz klar sagen, weil 26 Punkte hört sich nicht nur besser an, sondern wir haben auf Platz 5, das ist ja sehr, sehr eng. Und von daher, für mich persönlich gab es jetzt keinen Punkt, wo ich jemals gezweifelt habe, dass wir unseren Weg, den wir uns vorgenommen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen organisch wachsen, wir nehmen uns die Zeit zu wachsen, deswegen habe ich auch vor der Saison nicht umsonst gesagt, und das wird mir von manchen immer nur vorgehalten, dass ich es gesagt habe, wir wollen möglichst schnell 40 Punkte erreichen und dann von Spiel zu Spiel schauen. Und dazu stehe ich immer noch. Manche haben gesagt, wie kannst du, wenn du 73 Punkte erreicht hast und Vizemeister wurdest, nicht ausrufen, wir müssen jetzt unbedingt in Europa liegen. Weil wir eben Realisten sind und wissen, wo wir herkommen. Und dass wir sind gut beraten, alle zusammen auch zu schauen, dass wir organisch und Schritt für Schritt wachsen. Und ich habe auch den Eindruck, wenn ich mit Stuttgarterinnen und Stuttgartern, mit Fans des VfB spricht, dass sie diesen Weg befürworten, den wir gehen. und jetzt auch nichts Verrücktes machen und auch verrückte Schlösser bauen, sondern wir schauen, wie ich immer so schön sage, von Spiel zu Spiel.
Wir haben jetzt leider keine Kasse hier. Also, ja, da werden jetzt ein paar Euro reingewandert.
Aber also, als ich in Schottland war, ist Guinness abgestanden nach einer gewissen Zeit.
Das ist richtig.
Deswegen würde ich mal sagen:
Cheers.
Cheers.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Auf den trockenen
Cheers,
Januar.
Auf euch. Der ist in dem Moment beendet worden, der trockene Januar.
Ja. Aber lecker.
Das ist es. Da kann man leider nicht schwer, sehr schwer nur Nein sagen. Ja.
Fällst du trotzdem selber manchmal schwer, dich mit Platz 10 dann irgendwie zufrieden zu geben, wenn man irgendwie durchgestartet ist nach oben und jetzt dann irgendwie wieder akzeptieren muss, dass es auf diesem normalen Weg auch wieder irgendwie weitergehen muss?
Nee, das fällt mir gar nicht schwer, weil ich schaue ja nicht auf den Moment und schaue jetzt auch nicht, so bitter es war an dem Samstag, als der Abpfiff da war und wir haben gesagt, wir haben jetzt verloren gegen St. Pauli zu Hause 1-0. Wie konnte das denn eigentlich passieren, wenn man den Spielverlauf sieht? Darfst du das Spiel natürlich nicht verlieren. Und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesagt, das wäre eigentlich auch, sagen wir mal, ein 2 oder 3-1 verdient gewesen. Ich bewerte es ein bisschen anders. Wir haben jetzt 24 Pflichtspiele hinter uns, 15 in der Bundesliga, 6 in der Champions League, 3 im DFB-Pokal. Und natürlich habe ich ein bisschen auch die VfB-Brille auf. Und ich sage, wir haben in den 24 Spielen 3 Spiele gehabt, wo wir absolut unterlegen waren und verdient verloren haben. Das war in Freiburg, das war in München und das war in Belgrad. Jetzt kann man vielleicht noch das Heimspiel nehmen gegen Bergamo, was wir schon auch deutlich mit 2-0 verloren haben, wo wir aber keinen schlechten Fußball gespielt haben. Aber wir haben aus 24 Spielen 3-mal schlecht Fußball gespielt. Alle anderen Spiele, auch die 5 Unentschieden in der Bundesliga, Heimspiele Hoffenheim gegen Mainz, aber auch in Wolfsburg, hätten wir auch gewinnen können, schrecklich müssen. Wenn man mal die Expected Goals anschaut, dann sind wir auf einem 4. Platz. Und zwar deutlich. So. Aber es interessiert keinen im Fußball, das weiß ich, weil da wird das Ergebnis genommen und die Momentaufnahme genommen, dass wir jetzt mit 23 Punkten, wie gesagt, in den letzten, glaube ich, 18 Jahren das drittbeste Ergebnis. Ich sehe den Trend und der Trend ist aus meiner Sicht positiv, wenn man dann auch überlegt, dass wir auch bittere Ausfälle hatten mit Dennis, mit Jamie, mit LB, aber auch Sagadou schon frühzeitig. Das sind alles potenzielle Stammspieler bei uns, die uns weggebrochen sind. Und Alter Kiel, der bislang noch nicht stattgefunden hat, möchte ich noch vielleicht als 5. Spieler dazu nehmen. Das gibt's auch bei anderen Clubs. Aber wenn man das alles in der Gesamtbetrachtung sieht, eben 24 Spiele, 3 richtig verdiente Niederlagen, der Rest waren enge Spiele. Ich finde, dann kann man feststellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Zumindest das vermieden worden, was nicht wenige prognostiziert haben. Dieses, sag ich mal, Union Berlin Phänomen, das wir in Köpenick beobachten konnten, noch gar nicht so lange her, die eben auch dann mit einem Wahnsinnslauf in die Champions League kamen und das dann aufgrund diverser Fehlentscheidungen, muss man so sagen, die sie getroffen haben, dann eben nicht halten konnten und entsprechend schlecht das nächste Jahr absolviert haben. Das habt ihr zumindest vermieden und ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, dürfte nicht mehr auch nur in Ansatz in diese Richtung gehen.
Ja. Ja, also da bin ich auch fest von überzeugt, weil wie gesagt, es ist jetzt kein Zufall, dass du aus so vielen Pflichtspielen nur relativ wenige Spiele wirklich schlecht bestritten hast und bei vielen anderen Spielen haben wir uns einfach nicht belohnt, aber die Leistung war da und das ist für mich entscheidend, dass wir auf einem Fundament aufbauen können und es ist ja jetzt auch nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir 12 Nationalspieler in unseren Reihen haben. Also 6 deutsche Nationalspieler und noch ein paar aus dem Ausland, noch 2 Junioren-Nationalspieler. Das heißt, wir haben allein 14 Spieler bei uns im Kader, die fast alle zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Vierfachbelastung haben. Also neben Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, eben auch die Nationalmannschaftseinsätze, die Abstellungsperioden, viele Reisen. Deswegen war es wichtig, natürlich den Kader ein bisschen breiter aufzustellen. Aber es ist doch auch ganz klar, es ist auch menschlich und damit konnten wir auch rechnen. Auch wenn wir nicht von Anfang an damit gerechnet haben, dass wir jetzt zum Beispiel 6 deutsche Nationalspieler haben. Dass es da eine Umstellung gibt, von der Trainingsplanung, aber auch von der Einsatzplanung über die 4 Wettbewerbe hinweg. Das ist nicht selbstverständlich und diese Herausforderungen haben angenommen. Und wenn man das alles zusammennimmt, finde ich, sind wir in allen 3 Wettbewerben dabei. Wie gesagt, wir haben 4 Punkte Rückstand auf die Champions League. Wir haben noch 19 Spiele. Wir haben ein Viertelfinale Heimspiel gegen Augsburg. Wir haben 2 Aufgaben noch in der Champions League. Wenn wir es gut lösen, qualifizieren wir uns für die beiden Spiele. Also ich möchte nicht alles schönreden, ja, also nicht falsch verstehen, aber ich möchte auch ein Stück weit versuchen, einfach die Realität in die Köpfe derer zu bringen, die vielleicht die Momentaufnahme Platz 10 sehen und sagen, ah, oh, das passt irgendwie nicht. Und ich finde, in der Gesamtbetrachtung passt es schon.
Ganz kurz, bevor wir weitermachen, haben wir vergessen zu erklären, wer beim letzten Mal noch nicht hier war. Ihr seht Bierdeckel hier überall auf den Tischen. Die sind auf der Rückseite frei. Frei deswegen, weil ihr da Fragen notieren könnt. Wir gehen nachher rum, sammeln die ein und dann werden die gescoutet und die hochgegeben, habe ich mir sagen lassen, ja, damit wir die einbauen können.
Auf einem stand schon drauf, wann wird die Dartscheibe wieder
richtig
frei?
Die Frage können wir beantworten mit in ungefähr einer Stunde.
Dreiviertel Stunde, Stunde. Könnt ihr hier werfen.
Ich kann schon mal sagen, ich bin nicht dabei.
Ah, der war aber gut. Den hatten wir heute auch schon mal zum Thema, den auf. Bevor du kamst, haben wir überlegt, ob wir dich zum Warm-up auf die Scheibe werfen lassen.
Da wäre ich direkt wieder rausgegangen, glaube ich. Stand es schon auf einer Karte drauf? Nee, gell?
Nee.
Aber okay.
Kelly nimmt sich das Recht raus.
Wir laufen den.
Also, okay, ich übersetze mal für die, die es vielleicht nicht gehört haben, ganz hinten. Frage, warum ich von Köln nach Stuttgart gegangen bin. Ja, ja, würde mich auch interessieren. Nein, Spaß. Also es ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Ich bin, nachdem ich 10 Jahre beim VfB war, von 2003 bis 2013, bin ich 2013 nach Köln gegangen in die zweite Liga, um einfach zum einen dann mal noch einen nächsten Schritt zu machen in der Verantwortungsposition. Und dann war ich 9 Jahre in Köln, 2021. Ja, man darf nicht vergessen, das war eine ganz schwierige Phase. Wir hatten Corona gerade 2020 ausgebrochen, FC war auch existenziell betroffen. Sind auch dort 80 Millionen weggebrochen. Und dann habe ich mir überlegt, 2021, mein Vertrag ging noch bis 2023, willst du jetzt nochmal verlängern? Weil dann wäre ich schon 10 Jahre da gewesen, dann hätte ich nochmal verlängern sollen. Dann wäre ich dann vielleicht 12 oder 13 oder 14 Jahre dort gewesen. Und dann habe ich für mich aber mich entschlossen, dass ich gespürt habe, ich brauche nochmal eine neue Herausforderung. Es ist alles so ein bisschen, na, wenn man so lang zusammen ist, das ist wie in einer Ehe oder einer Beziehung, dann ist vieles eingelaufen und dann braucht man vielleicht auch nochmal was Neues, also jetzt nicht in der Ehe.
Ich wollte gerade sagen, da wechselt man aber nicht alle 10 Jahre.
Okay, ich hoffe, das streichen wir raus.
Du bist den Begriff falsch abzubiegen, Alex, ich sag's mal nur.
Okay, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, aber ich habe erst geheiratet, von daher, ich bin ja ganz frisch sozusagen, nach 26 Jahren, gut. Nein, so, und dann hatte ich für mich entschlossen, den Vertrag eben nicht zu verlängern, habe das dann auch frühzeitig angekündigt und wollte dann eigentlich, um ehrlich zu sein, den Vertrag ordnungsgemäß beenden und dann nach 10 Jahren erst FC Köln mal eine Pause machen. So, das ist mir nicht gelungen, weil dann eben, manchmal gibt es Momente im Leben, dann hat Thomas Hitzlsperger für sich entschieden, dass er frühzeitig seinen Vertrag dann halt nicht verlängern möchte, auch aus seinen Gründen. Und ja, und dann gab es die Anfrage aus Stuttgart, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben sich meine Ursprungspläne halt verändert, weil dann war klar, wenn ich einmal die Möglichkeit habe, nochmal nach Hause zu kommen und zu meinem Heimatverein zu gehen und dort auch nochmal was bewegen zu können, weil die Gespräche, Berti Suk sehe ich hier, der auch bei meinem ersten Gespräch dabei war mit Klaus Vogt und Rainer Adrian, ich fand die Gespräche sehr gut mit den dreien und hatte den Eindruck, das ist eine brutale Herausforderung hier, finanzielle Schwierigkeiten. Stadion soll umgebaut werden, viel investieren, obwohl Corona gerade vorbei war und sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Und gleichzeitig ja was aufbauen zu können mit einem neuen Team, mit dem Ruben Kasper zusammen, mit dem Thomas Ignazi. Das heißt, Neubeginn, einen Neustart zu machen. Dann hat man mir auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, wenn du kommst, wir suchen einen strategischen Partner, einen Investor. Das konnte ich in Köln nicht. Da gab es eine andere Ausgangssituation. Die wollten mitgliedergeführter Verein bleiben. Und das hat mich gereizt. Und es ist auch schön, wieder näher bei den Eltern zu sein. Mein Papa ist im Pflegeheim mit 90. Den kann ich jetzt auch einfach mal in der Mittagspause besuchen. Das konnte ich in Köln nicht. Und so viele Möglichkeiten hat man ja nicht im Leben, in so einer Phase dann auch jemanden dann auch begleiten zu können.
Können Sie Schwäbisch?
Sicher. Ich bin Schwabe. Bin hier aufgewachsen. Erbiere, Krombiere, kann ich alles. Verstehe ich alles.
Was ist was?
Abort.
Abort? Obacht Abort. Auf dem Abort.
Ist Abort, cool. Abort hat meine Uroma immer gesagt. Da ist Abort. Sag ich, okay, alles klar.
Wenn wir jetzt schon bei den Fragen sind, ich habe eine schöne hochgereicht bekommen, die uns auch so ein bisschen zum nächsten...
Die Geli hat übrigens gesagt, sie stellt heute keine Frage.
Ja. Ja. Die erste.
Die uns so ein bisschen zum sagen wir, zur Aktualität bringt, also dem, was ist. Wir haben jetzt viel über das gesprochen, was war. Du hast vorhin selbst angesprochen, auch bei den Frauen, bei der zweiten Mannschaft gab es viel Erfolg in den letzten Wochen und Monaten, zwei Aufstiege und damit auch ein Stück weit die Frage nach der neuen Spielstätte. Ja, jetzt sind die U21 spielt aktuell in Groß-Asbach, bei den Frauen ist noch nicht klar, wahrscheinlich wieder erstmal ein bisschen Obertürkheim, ein bisschen Robert-Schlien-Stadion in der nächsten Saison, aber perspektivisch hast du ja auch erst vor kurzem das Thema Stadion, neues Stadion, kleineres Stadion für eben diese Mannschaft ins Spiel gebracht. Bei uns, glaube ich, Gregor war es sogar.
Ja, ja, der Kollege Preis hat es ins Spiel gebracht, sozusagen.
Also, der Atti, der uns das hier hochgegeben hat, stellt kurz und knapp die Frage, wann und wo?
Wo ist er, der Kollege? Nee, der die Frage stellt.
Das weiß ich nicht.
Ach so, ganz hinten. Also, erstmal ist es eine wichtige und eine berechtigte Frage, denn wir haben jetzt auch wieder letztes Jahr im Dezember eine zweitägige Klausurtagung gehabt, wo wir gesagt haben, was sind Themen für den VfB Stuttgart bis 2030? Also was ist unsere strategische Ausrichtung bis dahin? Welche Herausforderungen haben wir? Und natürlich ist das Thema Spielstätte, wenn man die Zielsetzung verfolgt, wir wollen Bundesliga spielen mit den Frauen, 2027, 2028, vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber die Zeit müssen wir uns auch nehmen. Und wir wollen natürlich im Zuge auch unserer strategischen Ausrichtung die zweite Mannschaft in der dritten Liga haben. Es wird natürlich auch eine Herausforderung, aber dafür brauchst du eine andere Ausgangssituation, was die Spielstätte angeht. Deshalb haben wir auch erste Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt Stuttgart geführt. Welche Möglichkeiten gibt es für uns? Was ist auch die Planung mit dem Gazi-Stadion oben? Weil da konnten wir zum Beispiel jetzt nicht mit unserer zweiten Mannschaft dauerhaft spielen. Und da gibt es verschiedene Planungsaktivitäten. Es gibt auch Machbarkeitsstudie, die gerade durch die Stadt Stuttgart in Auftrag gegeben wurde, auch was den Neckarpark angeht. Da gibt es einige Planungsaktivitäten, aber wir sind auch gut beraten, dann darüber öffentlich Bericht zu erstatten, wenn wir wissen, welche Pläne auch realistisch umzusetzen sind. Weil es geht zum einen, das ist eine langwierige Geschichte, deswegen muss ein Bebauungs- und vielleicht Nutzungsplanverfahren durchlaufen. Das dauert leider in der deutschen Bürokratie etwas länger, auch wenn die Kommune in Stuttgart hier ganz gut unterwegs ist. Du hast einen Finanzierungsbedarf, du hast dann auch nochmal einen Bedarf, was passiert mit den Sportstätten im Neckarpark in Summe. Also all das wird in so eine Machbarkeitsstudie reingepackt. Wir haben unsere Bedürfnisse angemeldet bei den Verantwortlichen der Stadt Stuttgart. Wir warten jetzt mal das erste Ergebnis ab. Und dann werden wir schauen, inwieweit wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass wir perspektivisch eine Heimstätte haben für die Frauen, Fußball-Bundesliga und für unsere zweite Mannschaft.
Und die soll im Neckarpark sein?
Die soll im Neckarpark sein.
Also Festwiese oder Schliens?
Es gibt im Neckarpark genau die zwei Möglichkeiten. Festwiese im Prinzip zu ertüchtigen, umzubauen, eventuell sogar in Kombination dann auch noch mit einer Austragungsstätte für Deutsche Meisterschaft für die Leichtathletik. Weil ich denke ja da an die Sportstadt Stuttgart. Wir wollen eine Sportstadt sein. Aber natürlich gibt es auch Überlegungen, auch unsere Infrastruktur zu verändern. Da spielt das Schlienstadion eine Rolle. Da müsste man eventuell das Schlienstadion aber auch verändern. von der Anordnung her. Das muss aber beides in B- und F-Plan-Verfahren sozusagen realistisch verwirklicht werden können. Und das ist das eine. Das andere ist, auch beide Modelle haben unterschiedliche monetäre Ansätze, also kosten unterschiedlich Geld. Und deswegen muss man das beides übereinander legen. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir sicherlich für uns intern nochmal mit unseren Gremien sprechen müssen und gleichzeitig dann aber auch nochmal mit der Stadt. Aber das wird alles im Laufe dieses Jahres zumindest so abgeschlossen sein, dass man zu einer Entscheidung kommen kann. Vielleicht ist es am Ende dann auch so, dass man beides nicht realisieren kann. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir außerhalb der Stadt Stuttgart in der Region eine Spielstätte finden für idealerweise für beide. Ist aber nicht unser primäres Ziel.
Primäres Ziel bei all denen, die du angesprochen hast, die ihr erreicht habt. Ja, wieder internationales Geschäft, Stadion fertig umgebaut, Investor gewonnen. Ich glaube 120.000 Mitglieder bald beim VfB Stuttgart e.V.
Das sind eigentlich 140.000. Weil bei uns rechnet man ja nie die Frisle-Club-Mitglieder mit rein. Bei anderen Vereinen rechnen immer alle mit rein. Wir haben 120.000 Mitglieder beim e.V. und wir haben noch 20.000 Kinder und Jugendliche. Und eigentlich sind wir in der Familie quasi 140.000.
Okay, also dann korrigieren wir auf 140.000.
Ja, schon ordentlich. Ja.
Hier steht noch eine Frage drauf, die noch ein Ziel und das Ganze um ein Ziel erweitert. Und das ist neben, wie du mal gesagt hast, Nationalspieler wäre wieder schön, ein eigener Jugendspieler im Bereich der Profimannschaft. Seit Jahren ein gehegter Wunsch, dass da ein bisschen mehr passiert. Was muss denn noch passieren im Nachwuchsbereich oder auch im Übergangsbereich, damit ihr auch dieses Ziel mittelfristig wieder als abgehakt ansehen könnt?
Definitiv, das ist ganz tief drin in der DNA des VfB, seit ich persönlich denken kann, über viele Generationen hinweg. Und es ist uns in den letzten Jahren, ich sage es bewusst, Jahren nicht mehr gelungen. Und deswegen haben wir auch ein paar Veränderungen vorgenommen, auch im NLZ-Bereich. Wir müssen da auch in der Infrastruktur noch einiges machen. Aber ich glaube, gerade durch Sebastian Hoeneß und seine beiden Co-Trainer, aber auch durch Gente und Tobias Werner, den wir ja als Top-Talente-Manager jetzt auch neu dazu gewonnen haben, ist nochmal eine klare Fokussetzung. Wenn man überlegt, weiß nicht, wer sich Trainingseinheiten bei uns regelmäßig anschaut, wie viele Jungs da mittlerweile regelmäßig dabei sind und die Chance haben, sich dann eben auch über den Trainingsbetrieb mit den Profis messen zu können, gleichzeitig in der zweiten Mannschaft in der Profiliga, in der dritten Liga, dann mal in Dresden vor 30.000 oder bei 1860 München dann beweisen zu müssen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und natürlich freut es uns dann, wenn Malanga mal einen Einsatz hat, Luca Raimund hat einen Einsatz, aber natürlich auch Dennis Simon, der ganz klar als Nachfolger von Alex Nübel aufgebaut wird. Da sind alle im Verein klar, 100% dahinter, dass der Junge die Nachfolge da verfolgen sollte. Und gleichzeitig haben wir jetzt mit Mo Sanko jemanden zurückgeholt, der in der zweiten Mannschaft jetzt wieder spielen wird. Und von daher sind wir da eigentlich auf einem guten Weg. Wir müssen sie jetzt nur auf den Platz bringen. Ne?
Gilt das mit dem Dennis Simon, egal wann Alex Nübel zurückgeht nach München?
Natürlich nicht, sondern er braucht, das Allerwichtigste für so einen Jungen ist Spieleinsatz zu bekommen, sich auf höchstem Niveau idealerweise eben zu präsentieren, und das hängt natürlich mit der Entscheidung auch von Alex ab. Ich glaube, oder ich wünsche mir natürlich, dass er Alex lang beim VfB spielt und der Dennis gleichzeitig die Erfahrungswerte sammeln kann, dass er zum richtigen Zeitpunkt X dann ihn beerben kann.
Also deine Wunschvorstellung: Manuel Neuer kickt noch ein bisschen beim FC Bayern, somit bleibt Alex Nübel noch über dieses Jahr hinaus beim VfB, und ja, dann käme Dennis Simon.
Ja, die Wünsche, die habe ich mir ja an Weihnachten alle erfüllt. Wünsche kann man haben, Realität ist das, was der FC Bayern mit Manuel Neuer vereinbart, davon hängen wir ein Stück weit mit Alex ab, und dann ist es so, wenn Alex noch mal eine Saison länger bleibt, dann müssen wir uns mit Dennis an den Tisch setzen und schauen, was für ihn in seiner persönlichen Entwicklung das Beste ist, nochmal eine dritte Liga zu spielen oder vielleicht dann auch nochmal ein Jahr bei einem anderen Club auf höchstem Niveau Einsätze zu bekommen. Das muss man dann machen, wenn man die Ergebnisse hat. Aber dass er auf jeden Fall, dass ihm die Zukunft gehört, das sind sich alle darüber klar. Aber wie gesagt, auch andere, auch so jüngere Spieler wie ein Olivier oder ein Efe Korkut, die regelmäßig schon dabei sind. Wir haben echt einige richtig, richtig gute Talente, die sicherlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Das ist dann so, wenn man eben auf einem hohen Niveau spielt, dann ist es schwieriger, sich durchzusetzen, wie wenn du jetzt vielleicht in der zweiten Liga startest. Aber ich bin sicher, dass spätestens in der Spielzeit 26, 27 zwei, drei Jungs beim erweiterten Kader dabei sind. Arnie Chase darfst du nicht vergessen, der ja auch aus dem eigenen Jugendbereich kommt, der schon viel Spieleinsatz bekommen hat. Die Benedetto hat letztes Jahr noch ein bisschen Spieleinsatz bekommen. Lauren Ulrich ist es auch zurückgekommen mit der klaren Perspektive über die dritte Liga, dann auch nochmal im Sommer eventuell dann eingreifen zu können. Also wir haben wirklich viele, viele Talente, aber klar, am Ende steht der VfB Stuttgart dafür, dass halt auch zwei, drei Jungs in der Schüssel Fußball spielen. Ja, und das ist unsere Zielsetzung, da stehen auch alle dahinter, aber es gilt halt schon auch noch das Leistungsprinzip. Und wenn ein paar andere besser sind, dann spielen die halt.
Und obwohl dieses Prinzip gilt, seid ihr natürlich auch immer bestrebt, den Wettkampf sozusagen innerhalb des Kaders zu erhöhen, auch jetzt in dieser Transferphase.
Schöne Überleitung.
Ja, die war so mittel, aber ich musste es irgendwie versuchen. Die letzte Nachricht, die du auf deinem Handy angeschaut hast, bevor wir hier losgelegt haben, war im Transfer-Chat. Ja, in eurem internen. Wir selbst haben
hast
heute schon...
Hast du gelesen?
Nein,
oder?
Nein, ich hab nicht gelesen.
Schade.
Nein. Ich habe aber gelesen, was mein Kollege Carlos heute Morgen geschrieben hat, nämlich, dass es mit dem Herrn Brünn-Larsen nicht mehr allzu lange dauert, bis der unterschriftsreif ist sozusagen, bis er hier aufschlägt, der Stuttgart. Wie lange müssen wir noch warten? Wie lange müssen die Fans noch drauf warten?
Ja, müssen wir den Carlos jetzt mal in erster Linie fragen. Er sitzt da ja. Aber ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten ja immer sehr, sehr gut informiert sind. Und aus erster Hand Informationen haben, wenn wir uns immer fragen, woher haben sie die? Von uns wahrscheinlich nicht. Aber sie sind immer sehr gut informiert. Und es ist bekannt, dass wir uns mit dem Spieler beschäftigt haben und ihn mit uns mit ihm beschäftigen. Und da gehören aber immer drei Parteien dazu, nämlich der Spieler, der Verein VfB und die Kollegen aus Hoffenheim. Und der Spieler und der VfB sind sich einig. Und dann müssen irgendwann mal die Hoffenheimer zur Vernunft kommen. Und dann kriegen wir auch eine Lösung hin. Aber wer weiß, vielleicht geht das ganz schnell.
Gibt es noch weitere Spieler, die in einem ähnlichen Status quo sich bewegen? Schlussendlich geht es ja am Wochenende weiter mit den nächsten Pflichtspielen. Der Trainer hätte gern seine Jungs beieinander, glaube ich.
Da würde ich die Frage gerne an Carlos weitergeben.
Sehr gut.
Das sehe ich, schlecht, das seh ich jetzt aber nur ein Lachen. Das heißt, er weiß schon mehr wie ich wahrscheinlich. Aber es ist ja da auch bekannt, dass wir uns umschauen und dass wir aber, und das ist auch ganz klar, immer nur dann was machen, wenn wir 100% überzeugt sind, dass der Spieler uns sofort weiterbringt und gleichzeitig es auch in unser finanzielles Budget passt, weil wir sagen, wir wollen nur Dinge machen, die wir uns perspektivisch auch ohne internationale Qualifikation leisten können. Das ist unsere Verantwortung dem Verein gegenüber und deswegen können wir da jetzt auch nichts Unanständiges machen. Aber es ist durchaus möglich, dass wir zwei Transfers machen, vielleicht einen dritten, aber eher zwei und einen machen wir relativ sicher.
Ein
Transfer wäre vielleicht, es wurde kein Ausgebot, dass wir den Timo Werner zurückholen.
Also ich übersetze mal nach hinten. Und hier buht ja keiner jemanden aus, also wir buhen hier niemanden aus. Die Frage war, ob wir den Timo Werner zurückholen. Ich sag es mal so, da bin ich sehr verhalten optimistisch.
Einer der Spieler von...
Außer du sammelst vielleicht ein bisschen für uns.
Geli, mach Crowdfunding, bitte.
Komm. Nein, aber es spielt jetzt keine Rolle in unseren Überlegungen. Da musst du also weiterhin tapfer bleiben.
einer der Spieler, von dem ihr schon wisst, dass er euch weiterbringt, wisst ihr, weil er schon da ist, das ist Angelo Stiller. Der hat heute Mittag hier ein Fotoshooting gemacht. Sowas macht man gemeinhin nur mit Leuten, die kurz vor einer Vertragsverlängerung sind.
Wo hat er das gemacht?
Hier, in diesen Räumlichkeiten.
In diesen Räumlichkeiten?
Ja, ja.
Sehr gut. Wusste ich jetzt gar nicht, aber hat er auch ein Guinness getrunken?
Nein,
Spezi. Spezi, ja gut, so kenne ich ihn.
Und das trotz Training, ja? Trotz Training. Ja? Nein, aber... Also,
nein, also... Auch hier ist klar, Angelo Stiller hat Vertrag bis 2027. Na, das sind noch 2,5 Jahre. Wir haben ja jetzt von unseren 6 A-Nationalspielern, die wir haben, wenn man jetzt mal Alex Nübel ausklammert, mit allen Verträge, die bis 27, 28, 29 gehen. Also ich glaube, so viele Clubs in Deutschland mit ihren Nationalspielern gibt's nicht, die sie so lang gebunden haben. Da können wir auch drauf stolz sein, auch für die anderen Nationalspieler mit Demirovic und Alta Kiel und Karasowie, also alle über 28, 29 Verträge sind also da sehr, sehr langfristig und ist auch gut so, weil man dadurch eben auch eine vernünftige Kaderplanung haben kann und Fundament hat. Und auf Angelo Stiller zurückzukommen, wir befinden uns mit ihm aber auch, das hat ja irgendjemand auch schon geschrieben, deswegen kann ich es auch sagen,
in guten Gesprächen.
In guten Gesprächen, richtig.
Was heißt denn in guten Gesprächen?
Indem beide Seiten erstmal sagen, dass sie sich mögen, dass sie sich schätzen, dass sie sich gegenseitig in die Augen schauen und sagen, hey, wir können uns durchaus vorstellen, noch länger einen gemeinsamen Weg zu gehen.
Und die einen sagen dann, wir würden auch ein bisschen mehr an Gehalt überweisen und die anderen sagen, wir würden aber ein bisschen viel mehr Geld überwiesen haben wollen.
Ja, das ist so, wie wenn du mit einem Verleger sprichst.
Okay.
Der lässt bei uns nur ausrichten, wir sprechen nicht mit dem.
Einen Tarifvertrag bei uns.
Ach so, okay. Ja, aber das ist ganz normal Business. Ich finde, dass das Gute und Positive ist, dass wir, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Spieler auf einer Position haben, der gleichzeitig, wenn man Julian Nagelsmann glauben darf, eben auch für die deutsche Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielt. Und wenn wir uns beide schon zusammensetzen, obwohl er noch 2,5 Jahre Vertrag hat bis 2027, ist das echt ein gutes Zeichen.
Du hast ja gesagt, ihr könnt euch das, was ihr gemacht habt, alles leisten, auch wenn ihr womöglich international mal nicht dabei seid, nicht mehr die Champions League. Jetzt habt ihr ja wirklich viel gemacht. Also im Sommer waren Transfers von einem Volumen dabei, die in Stuttgart bisher nicht zustande gekommen sind. Ihr habt vor allem Verträge verlängert oder neue Verträge Spielern gegeben, die gemessen an den letzten 4, 5 Jahren natürlich ein riesengroßes Volumen wieder haben. Ihr habt jetzt kürzlich erst Jamie Leveling quasi mit einer Vertragsverlängerung die Ausstiegsklausel aus dem Vertrag genommen.
2029.
Genau. Ihr habt den Bereich drumherum auch aufgestockt. Also es gab die Beförderung von Fabian Wohlgemuth, dann ist Christian Gentner nachgerückt. Dann habt ihr da auch wieder aus Paderborn jemanden geholt, der da mit ins Team kommt. Also der VfB-Apparat wird größer wieder. Die Mannschaft wurde teurer und wird teurer. Ist es tatsächlich so, dass das Risiko überschaubar ist, dass euch das irgendwie mal einholen könnte?
Also unser maximaler Satz heißt, maximalen sportlichen Erfolg zu erzielen, ohne die wirtschaftliche Existenz des Clubs zu gefährden. Und daran orientieren wir uns bei allen Handlungen, die wir haben. Und deswegen ist mir auch immer wichtig, und auch das können schon viele nimmer hören, aber ich sage es trotzdem immer wieder, dass wir halt all das nur tun, um es uns in einer mittelfristigen Ausrichtung ohne internationale Wettbewerbe leisten zu können. Warum können wir uns das leisten? Das ist ja die Fragestellung. Und im Prinzip ist es darum, ein gesundes Unternehmen oder auch ein Profiklub, ein Bundesligist, braucht ein stabiles Eigenkapital. Wenn er ein stabiles Eigenkapital hat, ist er auch in der Lage, liquide Mittel, also Fremdkapital, zu einem vernünftigen Zinssatz zu bekommen. Und gleichzeitig ist unsere Maxime die, dass wir idealerweise in eine Saison so reingehen, dass wir am Ende zumindest eine schwarze Null erzielen. Jetzt werden wir im abgelaufenen Kalenderjahr 2024 eines der besten Vereinsergebnisse der Geschichte präsentieren können auf der Mitgliederversammlung im März. Das zeigt, dass wir noch mehr Eigenkapital aufbauen konnten. Und natürlich gilt es dann auch zu überlegen, welche Schritte wollen wir wagen, um dauerhaft sportliche Substanz zusammenzuhalten und nicht jedes Jahr 27 Transferaktivitäten zu stemmen und Leistungsträger zu verlieren. Natürlich wird sich der ein oder andere immer überlegen, den nächsten Schritt zu machen. Damit beschäftigt sich aber auch Bayern München. Die würden auch gern jetzt morgen mit Musiala und übermorgen mit Kimmich verlängern und die zögern noch, obwohl die immer Champions League spielen. So, und bei uns gibt's auch Spieler, die dann vielleicht mal wieder ihren nächsten Schritt machen wollen, zu einem Club gehen wollen, der vielleicht die Champions League gewinnen kann. Ja, so weit sind wir noch lange nicht und wird wahrscheinlich auch wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben hier in dem Raum, dass wir vor einer Saison sagen können, wir wollen die Champions League gewinnen. Dafür hat sich der Profifußball leider in eine falsche Richtung entwickelt, weil die Schere viel zu weit auseinandergegangen ist. Aber dennoch ist unsere Zielsetzung immer, einen Kader zusammenzustellen, der wettbewerbsfähig ist für unsere Zielsetzungen. Gleichzeitig das wirtschaftliche Fundament so vorhanden ist, dass wir uns auch mal ein Jahr leisten können, wo wir dann vielleicht nicht ein Rekordergebnis erzielen. Man darf nicht vergessen, wir haben eben durch Porsche das Eigenkapital massiv gestärkt, was uns natürlich sehr, sehr hilft. Wir haben mit MHP 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wir haben Porsche und Mercedes und MHP noch Sponsoring-Verträge. Das heißt, wir haben ein Volumen von über 100 Millionen Euro unterschrieben im Sommer 2023. Es ist uns gelungen, auch andere Partner dazu zu gewinnen. Ich nenne die SAP beispielsweise, die Schwarzgruppe. Schwarzgruppe macht den zweithöchsten Umsatz aller Unternehmen in Deutschland. Also aller DAX-Unternehmen. Also weit mehr wie Siemens beispielsweise oder Mercedes oder Porsche. So einen Player dazu gewonnen zu haben. SAP, wie gesagt, die Landesbank Baden-Württemberg wird ab Sommer wieder auf der Brust sein. Ist auch ein ganz starkes Zeichen für die Region, auch für andere Partner. Wir haben das Stadion fertiggestellt. Das, was uns in den Jahren davor durch die Umbauphase hatten wir signifikante Mindereinnahmen durch den Umbau. Jetzt haben wir durch die Erweiterung der MAP-Arena wirklich tolle, tolle Wachstumsmöglichkeiten. Und all das zusammen bildet ein finanzielles und wirtschaftliches Fundament. Und deswegen können wir auch, sage jetzt mal, ein paar Dinge umsetzen, die wir vor 3-4 Jahren hätten nicht umsetzen können.
Und die Zinskonditionen werden auch nicht schlechter mit dem neuen Hauptsponsor?
Die werden, ja, das, da könnt ihr schon gut rennen. Aber sagen wir mal so, die Wege sind kürzer.
Okay.
Damit hat er entspannt zwei Fragen abgeräumt, die ich hier auf Deckeln hatte. In der letzten Antwort oder der vorletzten Antwort. Wie richtet man eine Organisation, einen ganzen Club als Ganzes nach so einem High-Performer-Jahr weiter aus, Herr Wehrle?
Weiter ausbezogen auf die Zielsetzungen? Ganz einfach. Ich bin ein großer Fan davon, ein Team Führungskräfte auf dem Weg einer Zielformulierung mitzunehmen. Und deswegen machen wir regelmäßig, wir arbeiten mit Objectives and Key Results. Das heißt, wir definieren Ziele über einen Zeitraum von 4 Jahren mit Teiletappen, haben da Zielwerte, haben Kennzahlen und haben Maßnahmen. Und so weiß jeder in diesem Unternehmen, welche Schwerpunktsetzungen wir für die nächsten Jahre haben. Wir haben, wie gesagt, im Dezember jetzt mal die Schwerpunktsetzungen für 2030 formuliert, welche Schritte bis dahin notwendig sind in allen Fachbereichen. Und somit kann sich jeder daran orientieren, welche Bedeutung welche Schritte haben. Und gleichzeitig erkennt jeder Einzelne seine Bedeutung fürs große Ganze. Das ist für mich immer entscheidend, dass jeder seinen Part und seine Teilhabe in so einem Unternehmen hat. Und das hat 2022 gut funktioniert für die Zielsetzung 2026, auch wenn wir uns da ein bisschen überholt haben, zugegebenermaßen. Für mich immer ganz wichtig, deswegen habe ich das auch am Abend unserer Aufstiegsfeier, wo alle in Freude waren, ganz bewusst gesagt, in der nächsten Saison geht es darum, bei Null anzufangen, um möglichst frühzeitig 40 Punkte zu erzielen.
Wie bescheiden du bist, hat man gemerkt, weil du gerade Aufstiegsfeier gesagt hast. Dabei war es
ja
wahrscheinlich die Vizemeisterschaftsfeier.
Naja, nee, es war ja die Aufstiegsfeier auch der zweiten Mannschaft.
Ach so.
Okay. Die kamen alle, kam ein Bus aus Reutlingen, die Jungs im Badeschlappen und so.
Und es war so. Und ich habe tatsächlich dann, der Matthias Schöck ist ja der Präsident, eher der Landespräsident, der hat dann an dem Abend auch die Meisterschale mitgebracht und wir haben sie dann abends bei der Party überreicht. Und deswegen war das auch ein schönes Zeichen, weil da waren die Jungs der zweiten Mannschaft mal im Fokus und die Profis haben das genossen und haben die Party mit den Jungs gefeiert. Und das ist eine Einheit gewesen, das fand ich schön, weil das zeigt eben auch, klar, Unsere erste Mannschaft steht über allem, klar, weil daran orientiert sich der ganze Club. Aber ich sage immer, wir alle haben eine Bedeutung für diesen Club.
Der Gente hat sich auch nicht lumpen lassen an dem Abend, hat er letztes Mal erzählt.
Der Gente war abgeschlossen, ja. Mit abgeschlossen.
Sehr gut.
Bin ja ordentlich frühzeitig gegangen.
Natürlich.
Du hast kürzlich gesagt, als Ausblick für den Rest der Saison, für die zweite Saisonhälfte, am Ende soll es in der Bundesliga wieder ein ambitionierter Platz sein.
Ja, schöne Formulierung, denn, gell?
Ja, aber da steht.
Das ist so eine Bandbreite, ja. Da kannst du alles.
Ja, ja, aber.
Was ist denn ein ambitionierter Platz?
Was, für ist, den denn VfB Stuttgart was 25? Ist denn ein Was ist denn ein ambitionierter Artikel?
Gut recherchiert.
Siehst du mal, und bei uns, ist es, und bei uns ist es gut gespielt.
Aber das würde ja nicht mit dem Platz einhergehen.
Nee, aber das ist doch, es ist doch klar. Letzte Saison haben wir eine herausragende Saison mit einem Rekordergebnis von 73 Punkten erzielt. Wir haben aber während der Saison nie ein Ziel ausgegeben. Wir haben immer gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel, von Spiel zu Spiel und von Spiel zu Spiel. Und als wir die 40 Punkte erreicht haben, haben wir gesagt, und wir schauen von Spiel zu Spiel. Und als es klar war, dass wir die Europa League erzielt haben, haben wir gesagt, so und jetzt wäre es schön, wenn wir in die Champions League kommen. So, und genauso werden wir dieses Jahr verfahren. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen. Und natürlich, schau mal, jeder Sportler möchte jedes Spiel gewinnen. Das Blöde dabei ist, da gibt es einen Gegner, der möchte auch jedes Spiel gewinnen. Und das ist halt ein Dilemma. Und in dem stecken wir drin. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und dann schauen wir am Ende, wenn wir gut spielen, dann werden wir eine erfolgreiche Saison erzielen. Aber es macht doch gar keinen Sinn, jetzt was zu formulieren für den 34. Spieltag. Wir haben noch 19 Spiele. Sondern wenn wir am Ende ein klares Ziel erreichen können, also wenn wir das Viertelfinale im DFB-Pokal gewinnen und im Halbfinale sind und das Halbfinale gewinnen und im Finale stehen, dann werden wir sagen, wir wollen DFB-Pokal-Sieger werden. So einfach.
Vorher nicht.
Vorher nicht? Macht keinen Sinn vorher. Also. Stimmt, ich war übrigens in meinem ersten Sommer tatsächlich in Berlin mit der U19 im Pokalfinale, haben wir gegen Dortmund 3-1 gewonnen. Und damals haben wir gesagt, Mensch, wäre schön, wenn wir bis 2026 nochmal mit den Profis nach Berlin kommen könnten. Aber ein Heimspiel gegen Augsburg ist eine brutale Herausforderung und die musste erstmal bestehen.
Letztes Jahr war es ja schon nah dran beim Spiel in Leverkusen im Viertelfinale, dass ihr zumindest den Weg weiter beschreitet. Jetzt klingt es einfach, aber wie du sagst, ist natürlich kein einfaches.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir waren im ersten Jahr im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, dann im Viertelfinale in Leverkusen, jetzt spielen wir wieder im Viertelfinale. Also, finde DFB-Pokalmäßig sind wir ganz gut unterwegs.
Wie gut unterwegs sind denn deine sportlich Verantwortlichen Fabian Wohlgemuth, der vom Sportdirektor zum Sportvorstand wurde, und Christian Gentner, der vom Leiter Lizenzspieler zum Sportdirektor wurde? Bist du mit den Beförderungen einverstanden? Für die eine bist du mitverantwortlich, für die andere ja nicht, die von Fabian Wohlgemuth, zumindest auf dem Papier.
auch so nicht.
Siehst du da die beiden in einer Rolle oder in zwei Rollen, die wirklich diesen Verein, diese Mannschaft weiterentwickeln können im sportlichen Sinne, dass dieses Hoch, das ihr im Moment habt oder gehabt habt, wirklich von Dauer sein kann?
Definitiv, das war zwingend notwendig, den Fabian zum Sportvorstand zu machen. Bertis, du kannst das bestätigen. Als ich angefangen habe im März 2022, habe ich gesagt, ich mache das maximal bis zum Sommer in einer Doppelfunktion, in einer Doppelrolle. Aus diesen drei Monaten wurde da eine lange Zeit, nämlich bis zum Sommer 2024, was aber mit 73 Punkten dann auch gar nicht so schlecht war. Aber trotz allem ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir uns da breiter aufstellen und jeder seine Expertise einbringen kann und auch seine Zeit einbringen kann. Und der Fabian hat es in seinen Stationen davor, da war er ja schon in einer Geschäftsführerfunktion, also weiß auch, was es bedeutet, in einer verantwortlichen Position auch sich mit Haftungsfragen auseinanderzusetzen, wenn er einen Vertrag unterschreibt und im Prinzip auch mittel- und lang langfristig zu denken und nicht nur kurzfristig. Und deswegen war für mich klar, er hat die Positionen zwar in der zweiten Liga gehabt, aber er weiß genau, was es bedeutet, in einer Organhaftung zu stehen und das auszufüllen. Das kann er. Deswegen fand ich es auch eine sehr gute Entscheidung des Aufsichtsrats, mit der ich nichts zu tun hatte, weil es nicht meine Aufgabe ist, meinen Kollegen zu besetzen, sondern der Aufsichtsrat, dass sie dann den Fabian besetzt haben. Und als ich mich damals im Sommer 2022 erstmalig mit dem Christian Gentner zusammengesetzt habe, da hat er noch in der Schweiz Fußball gespielt, und ich gesagt habe, Mensch, kannst du dir vorstellen, weil er ja gerade seine während seiner Karriere noch eben diese Managementausbildung bei der DFL und beim DFB gemacht hat, kannst du dir vorstellen, beim VfB ja Verantwortung zu übernehmen, perspektivisch. Und wir für ihn dann auch wirklich einen Plan aufgestellt haben, eben über Leiter der Lizenzspielerabteilung dann bis zum Ende seines Vertrags, und der war damals 2026, dann solltest du so weit sein, eigentlich den Sportdirektorposten zu übernehmen. Und ich glaube, er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er in der Lage ist, diese Position auszufüllen. Und deswegen, das war eine Vorstandsentscheidung am Ende vom Gesamtvorstand. Und deswegen bin ich auch fest von überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich glaube, wir als Gesamtteam, Vorstand plus Trainerteam plus die Direktoren, die wir haben, wir haben einiges für den VfB auf den Weg gebracht. Aber ich habe auch 2022 gesagt, wir haben einen Marathon vor uns. Und wir sind jetzt gut aufgestellt, aber es gibt noch ein paar Schritte für das Management für die nächsten Jahre dann auch zu vollziehen.
In diesem Bereich ist jetzt Robin Trost dazugekommen aus Paderborn. Welche Rolle spielt er in diesem Bereich zwischen Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner, Markus Rüth ist ja auch noch mit da, Tobias Werner hast du angesprochen
als genau. Übergangsmanager. Ja, der Robin hat natürlich in Paderborn auch viel Erfahrung gesammelt, gerade auch im Bereich Spielanalyse, Administration, ist also eine sehr, sehr gute Schnittstelle nochmal zwischen Gente, Markus und Fabian und kann da auch viel abarbeiten. Ist ja auch viel dazugekommen. Ne? Wir haben auch mit dem Stefan Hildebrand, einen NLZ-Chef, der sich jetzt um die dritte Liga kümmern muss. Aber dritte Liga ist professionelle Liga. Das heißt, also Dynamo Dresden, 68 München, Arminia Bielefeld, das sind alles Profi-Clubs. Und wir haben sozusagen, wir können es uns nicht leisten, so eine zweite Mannschaft einfach so nebenher laufen zu lassen, sondern müssen in allen organisatorischen Abläufen, Stadion, Sicherheit, Ticketing, der ganze Organisationsablauf, wenn dann Gäste aus München oder Dresden kommen, das muss alles sichergestellt sein. Das heißt, die Organisation ist vor größeren Herausforderungen, muss gleichzeitig dann auch noch den Frauenfußball so managen, dass wir idealerweise dieses Jahr im Sommer dann in der zweiten Liga sind. Und von daher brauchen wir da gute, professionelle Personen, die in der Lage sind, Profifußball zu verstehen und auch zu managen.
Straffes Programm, würde ich mal sagen. Straffes Programm.
Machen wir alles, damit ihr jeden Tag schreiben könnt. Eigentlich arbeiten wir nur für euch.
Natürlich. Auf den habe ich gewartet. Der ist aber schön hingelegt worden. Nur auf Punkte.
Du hast gesagt, 2025 das Jahr der Chancen.
Genau.
Für den VfB. Warum?
Naja, ja, der Chancen ist ja klar, es liegt ja alles auf der Hand. Wir haben die Chance, in der Fußball-Bundesliga in 19 Spielen noch viele Punkte zu sammeln, um am Ende ein ambitioniertes Ziel zu erreichen. Wir haben die Chance, im Viertelfinale im DFB-Pokal erfolgreich zu gestalten, um dann im Halbfinale idealerweise wieder eine neue Herausforderung anzunehmen. Und wir haben wirklich eine sehr, sehr große Chance, was sicherlich für den Verein auch nochmal eine große Bedeutung hätte, für die Fans eine große Bedeutung hätte, jetzt in zwei Champions League Gruppenspielen nochmal den nächsten Schritt zu machen. Also es sind viele Chancen, jetzt auch in einer brutalen Taktung, darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ab nächste Woche 4 englische Wochen in Folge. Sollten wir uns für die Champions League Quali-Spiele qualifizieren, haben wir 6 englische Wochen in Folge. Das ist schon eine brutale Herausforderung für alle in der Organisation. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch viele andere Chancen, nämlich um den Fußball herum. Wir haben noch ganz viele Zielsetzungen, ob das jetzt mit unserer Stiftung ist, ob das jetzt mit dem Ziel ist, nachhaltiger zu agieren, um die MHP-Arena auch nochmal ganz anders gestalten zu können. Wir haben die Möglichkeit, neben dem Fußball Konzerte durchzuführen, Drittveranstaltungen durchzuführen, unabhängig vom Sportlichen, mehr Einnahmen zu generieren, um das wieder in den Sport zu stecken. Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin unser Partner- und Sponsorenportfolio auszubauen, auch wenn wir, wie gesagt, schon einen ganz, ganz wichtigen Schritt mit der Landesbank Baden-Württemberg gemacht haben. Also viele Chancen in 2025 und die packen wir an.
Ihr habt auch eine Präsidentschaftswahl im EV, eine Mitgliederversammlung, die ansteht. Jetzt wurde schon...
Ich brauche einen Schluck vorher mal kurz.
Ja, ja, alles gut, alles gut. Jetzt habt ihr schon im Vorfeld, ja, jetzt ja schon fast 14 Wochen, bevor es tatsächlich zu diesem Wahltag kommt, immer wieder Kritik von den Fans lesen dürfen in Form von Spruchbändern, die man in der Kurve sieht bei Spielen. Ein Punkt, an dem man sich gestoßen hat, war die Entsendung von Lutz Meschke in den Präsidialausschuss. Da wurde von Aushöhlung oder wurde euch vorgeworfen, den EV auszuhöhlen, Mitgliederrechte. Was entgegnest du diesen Vorwürfen?
Also die Entscheidung, wie sich der Präsidialausschuss zusammensetzt, mit welchen Personen, in welcher Anzahl, liegt ganz allein beim Aufsichtsrat. Also da haben wir als Vorstand ja gar nichts mitzureden und können auch gar nichts entscheiden, weil der Aufsichtsrat beaufsichtigt den Vorstand, gibt dem Vorstand Rat, heißt auch Aufsichtsrat, und gleichzeitig kann der Aufsichtsrat den Vorstand berufen und abberufen und zustimmungspflichtige Geschäfte zustimmen oder nicht zustimmen. Aber wir als Vorstand haben überhaupt gar keine Einflussnahme, wer und wie viel im Präsidialausschuss sind. Wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, in manchen Clubs gibt es gar keinen Präsidialausschuss. Also ich weiß auch gar nicht, warum es bei uns einen Präsidialausschuss gibt. Ich bin gekommen, da gab es halt einen Präsidialausschuss. Es gibt den anderen Aufsichtsräten noch einen Personalausschuss, einen Finanzausschuss, einen Infrastrukturausschuss. Bei uns gibt es einen Präsidialausschuss. So, und aber wir haben da gar keine Einflussmöglichkeit, deswegen kann ich diese Frage auch gar nicht beantworten.
Trotzdem werdet ihr adressiert. Also das macht ja irgendwas mit euch.
Ja, aber die Frage muss am Ende der Aufsichtsratsvorsitzende und der Aufsichtsrat in Gänze beantworten, warum der Präsidialausschuss wie besetzt ist. Aber wir haben da keine Möglichkeit, über die Anzahl und über die Besetzung zu sprechen. Wir haben, als Porsche Anteilseigner wurde, in den Verhandlungen mit dem EV, weil der EV war ja nun mal auch Verhandlungspartner, festgelegt, dass Porsche und Mercedes auf Augenhöhe sind, weil sie beide über 10% haben. Und das war auch damals bei den Gesprächen immer ganz klarer Geist dieser Gespräche. Und ob das jetzt mit 4 oder mit 5 oder mit 6 Personen im Präsidialausschuss umgesetzt wird, das ist nicht unsere Aufgabe als Vorstand.
Also, dass ihr als AG-seitig Vorstände euch zu sehr in die Vereinspolitik einmischen würdet oder so eine Richtung vorgibt, auch wie der Verein zu laufen hätte, das ja, siehst du nicht.
Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Also ich habe jetzt auch neulich irgendwo gelesen, beziehungsweise ich bin jetzt ja nicht in den Social-Media-Netzwerken unterwegs, aber ich habe gelesen irgendwie, dass ich mich jetzt einmischen würde, wer Präsident wird, wo ich sage, das wäre schön, wenn ich das machen könnte. Weil wie soll ich es denn machen? Also ich sitze nicht in dem Wahlausschuss. Der Wahlausschuss schaut sich die Kandidaten an, der Wahlausschuss nominiert die Kandidaten, sondern bist du erstmal nominiert. So, aber wenn du nominiert bist, bist du ja noch lange nicht gewählt oder glauben alle, dass ich mit allen 120.000 Mitgliedern im Kontakt stehe und sage, wähl den. Naja, die Kinder dürfen ja nicht wählen. Also ich wüsste gar nicht, wie ich es machen sollte. Also und diese Märchen von wegen der Werle macht sich seinen Präsidenten oder wie soll das funktionieren? Also soll mir mal jemand erklären, vielleicht werde ich dann schlauer und vielleicht lerne ich dann noch was, wie ich das machen kann, aber es funktioniert gar nicht. Weil ich gar nicht in der Lage bin, das zu machen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass es am Ende ein gutes Team geben wird, weil die Mitglieder sind unser höchstes Souverän und die Mitglieder haben in der Regel ein gutes Gespür dafür, wie sich ein Team zusammensetzt. Und dann ist es so, dann werden wir als Vorstand natürlich mit diesem Team zusammenarbeiten, weil die gleichzeitig auch im Aufsichtsrat sind. Und ich sag dann immer, wenn der Aufsichtsrat mit uns nicht mehr zufrieden ist, dann soll es uns rausschmeißen. Das ist völlig okay, weil dafür werden wir bezahlt und wenn wir keinen guten Job machen, schmeißt es uns raus. Wenn wir einen guten Job machen, verlängern unsere Verträge. Aber ich würde niemals so weit gehen zu sagen, dass der Vorstand in der Lage ist, ein Präsidium durchzusetzen, weil es gar nicht geht. Es geht formal nicht. Du hast einen Wahlausschuss, du hast eine Mitgliederversammlung. Und ich weiß heute nicht, wen der Wahlausschuss nominiert. Und das ist auch gut so, weil es gar nicht meine Rolle ist und meine Aufgabe ist. Ich werde es genauso erfahren, wie alle anderen Mitglieder. Irgendwann, glaube ich, Ende Januar ist die Frist zu Ende. Dann werde ich genauso diese E-Mail lesen oder auf der Homepage sein, weil mir das vorher keiner sagen wird. Vom Wahlausschuss. Vielleicht sagt es mir einer der Nominierten. Das kann sein. Aber der Wahlausschuss wird es mir vorher nicht sagen. Das ist auch gut so.
Welche Erwartungen hast du denn an die Präsidentschaftswahl jetzt beim VfB? Rund um dieses Amt gab es ja immer viel Unruhe. Das ist ja wahrscheinlich deine größte Hoffnung, dass da ein ja. Übergang oder eine Bestätigung, also, je nachdem, wer drankommt.
Das würde ich mir wirklich für den Club wirklich wünschen, dass es mal gelingt, ein Team zusammenzufinden, das mal wirklich mal 2-3 Amtsperioden wirklich im Amt bleibt. Weil ich meine, es ist doch wirklich eine Schande, für uns alle, dass keiner der letzten Präsidenten seine Amtszeit beenden konnte. Und deswegen, ich sage immer, Kontinuität auf Präsidiumsebene wäre wünschenswert, wäre wichtig. Schmeißt die Vorstände raus, tauscht sie aus, wenn sie keinen guten Job machen, weil dafür ist das Präsidium da, zu sagen, und mit dem Aufsichtsrat, die machen einen guten Job oder keinen guten Job. Und wenn sie uns rausschmeißen, müssen sie gute Nachfolge finden. Aber das Präsidium sollte eigentlich die Kontinuität darstellen. Das ist in den letzten Jahren nicht gelungen, weil immer leider oftmals der sportliche Misserfolg dann mit den Präsidenten in Verbindung gebracht werden. Aber der sportliche Misserfolg ist in erster Linie dann die Verantwortung der Vorstände und der Sportdirektoren, und dann schmeißt die raus. Aber dieses Abwählen oder Nichtwählen, das bringt einen Verein nicht weiter. Auf Strecke bin ich fest von überzeugt, und ich wünsche mir, dass wir ein Team finden, und ich sage ganz bewusst ein Team von 3 Personen, die im Sinne dieses Clubs ohne Eitelkeiten versuchen zu vereinen, die unterschiedlichen Gruppen, die es gibt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite uns so gut beaufsichtigen, dass wir keinen Blödsinn machen, und uns rausschmeißen, wenn wir keinen guten Job machen, und dann einen guten Nachfolger finden.
Ja. Kontinuität auf Entscheiderebene ist ein gutes Thema. Mal angenommen, sie schmeißen sich nicht raus, dann endet der Vertrag 2026.
Ja, dann schmeißen mich ja nicht raus, weil dann ist er geendet. Dann höre ich einfach auf. Dann müssen sie mich vorher rausschmeißen, also morgen oder im Sommer oder wann auch immer.
Wie sieht's aus mit der eigenen Vertragsverlängerung?
Ach, die eigene Vertragsverlängerung ist für mich überhaupt nicht Priorität, ja. Sondern wir haben so viel zu tun in diesem Club. Darauf konzentriere ich mich, und einzelne Personen sind immer austauschbar. Alex Werle ist auch austauschbar. Wir sind so gut aufgestellt, dass dieser Club auch ohne mich definitiv weiter erfolgreich arbeiten kann. Aber wir haben uns besprochen, dass wir uns auf jeden Fall vor dem Sommer zusammensetzen. So macht man das, ein Jahr vor Vertragsende. Und dann tauscht man sich aus, wie die Perspektiven sind, welche Perspektiven der Aufsichtsrat hat, wo sie den Verein hinentwickeln wollen, welche Perspektive ich habe für mein persönliches Leben, aber auch für den Club. Und das ist mein Heimatclub, und dann kommt man zu einem Ergebnis, und wir werden uns auf jeden Fall nicht streiten, glaube ich.
Bei Spielern sagt man immer, man geht ungern mit ungeklärten Verhältnissen ins letzte Vertragsjahr.
Genau, das machen wir
auch. Das beginnt aber bei dir schon im April, oder?
Nee. Das beginnt, ich habe Vertrag bis 30.06.26. Okay. Deswegen haben wir ja gesagt, allerspätestens ja. im Sommer werden wir so oder so eine Entscheidung treffen müssen gemeinsam. Und bis dahin sollte das jetzt, wir sollten uns konzentrieren auf die Rückrunde mit vollem Elan, alle Ziele, alle Chancen, die wir vorher besprochen haben, voll anzugehen. Und alles andere würde auch nur stören, glaube ich, momentan.
Was sind die Projekte, die du dir jetzt noch ganz oben auf die Liste geschrieben hast? Gibt noch 3,1% Investorenanteile zu veräußern in der Theorie?
3,9%, ja. Genau.
Trainer, den man halten könnte, noch
ja,
über.
Das sind alles, also gut, hat ja auch noch einen längeren Vertrag. Sebastian Hoeneß, genau. Also wir haben viele, viele Aufgaben in den nächsten Monaten, neben dem ganzen Spielen und englischen Wochen, die wir haben. Wie gesagt, wir haben im Dezember hat eine ganz, ganz wichtige zwei Tage, in dem wir den VfB Stuttgart 2030 skizziert haben. Was müssen wir alle in den jeweiligen Direktionsbereichen machen, um 2030 da zu stehen, wo wir ihn sehen wollen, den VfB? Darüber hinaus haben wir in jedem Bereich Zielsetzungen, die wir da mit vollem Elan angehen wollen. Und deswegen, also mir wird es nicht langweilig.
Das glaube ich dir.
Gibt zumindest einen Geburtstag zu planen, der demnächst stattfindet.
Das stimmt.
Ja. Ich habe hier noch drei Fragen auf Biertek. Eigentlich sind es ein paar mehr, aber wir reiten die mal kurz durch. Wenn wir hier bei mittelfristigen Planungen sind, ist es für den VfB eine Option, eine Genossenschaft à la St. Pauli zu initiieren, beispielsweise für das Stadion, wurde gefragt.
Naja gut, das Stadion haben wir ja umgebaut. Das Stadion ist finanziert.
Vielleicht ist es eine neue Gemeinde, das da kommen soll.
Für ach, das Neue.
Frauen und ja, für die zweite Mannschaft.
Ja, also das ist sicherlich ein ganz interessantes Finanzierungsinstrument, das neben einer klassischen Finanzierung, also eine Mischung aus einem gewissen Eigenkapitaldecke und Fremdkapital, was wir auch jetzt mit dem aktuellen Stadion, also mit der MAP Arena, dann gut gemacht haben. Das ist eine Finanzierungsform, die sehr interessant ist. Darüber werden wir dann nachdenken, wenn wir wissen, welches Volumen haben wir überhaupt zu finanzieren. Wenn wir überhaupt was zu finanzieren haben, bei einem neuen Stadion für die dritte Liga oder für die Frauenbundesliga. Aber ist nicht ausgeschlossen auf jeden Fall. Ich finde es persönlich einen sehr interessanten Ansatz.
Wie? Was steht noch? Steht es um die Überlegung, ein VfB-Museum endlich mal an den Start zu bringen?
Auch das ist eine berechtigte und interessante Fragestellung. Auch dafür braucht man natürlich den Raum, die Räumlichkeiten, die man dann vielleicht auch mit dem Umbau des heutigen Stadions hätte schon realisieren können. Hat man sich damals dagegen entschieden. Aber was viel, viel wichtiger ist, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, den wir vor ein paar Wochen da diskutieren bei unserer Klausurtagung. Wir müssen einfach auch nochmal diese Geschichte, die es seit 1893 gibt, mehr in den Fokus setzen. Weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was nicht viele Clubs haben. Und ich wünsche mir einfach, dass jedes kleine Kind und dass auch jeder Spieler, der neu dazukommt, ein Stück weit weiß, warum es diesen VfB seit 1893 gibt. Und wir müssen diese Geschichte erlebbarer wieder machen. Das ist mir persönlich in den letzten Jahren auch zu wenig gewesen. Da werden wir ein bisschen wieder Geschwindigkeit aufnehmen müssen. Und ob sich das dann am Ende in dem Museum widerspiegelt oder vielleicht in Wanderausstellungen, dass wir erstmal in die Region und dann in Baden-Württemberg unterwegs sind, mit Exponaten, mit Geschichten, mit Erlebbaren. Das müssen wir dann auch besprechen, aber es könnte ein erster Schritt sein. Als ich in meiner ersten Phase beim VfB war, gab es solche Wanderausstellungen zum Beispiel in den jeweiligen Banken. Und von daher kann ja sein, dass wir auch mit unserem neuen Hauptsponsor, der Landesbank Baden-Württemberg, da nochmal die Geschichte des VfB Stuttgart erlebbar machen. In der Region, über die Region hinaus. Aber ich sag's immer wieder, den VfB gibt's seit 1893, weil sich die Menschen für uns begeistern. Und darauf sollten wir uns nicht ausruhen, sondern sollten weiterhin eben entsprechend nahbar sein. Genau. Sehr gut.
Last but not least, bevor es denn
Stimmung,
bevor es denn Alex Wehrle
es gibt's
damals
auch für alle, es gibt's auch für alle eine Runde Guinness, oder?
Gibst du einen aus?
Nach dem Song? Also ich gebe mal einen aus, eine Runde Guinness.
Ist witzig, weil den Gente hat man letztes Mal im Prinzip schon so weit, aber dann haben wir es irgendwie verdattelt. Ja.
Wen denn?
Den Gentner, den Christian Gentner.
Ja. Der Gentner, ja. Gentner ist halt Schwabe, der spart halt.
Ja, ja.
Ich auch. Das Problem ist, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht hinterher, oder? Schafft ihr das? Ja. Ja, kriegt ihr hin. Okay.
Last but not least, bevor es den Alex Wehrle damals als Referent des Präsidenten in deiner ersten VfB-Phase ins weiß-rote Haus verschlagen hat, Warst du davor natürlich auch selbst als Fan auf dem Neckarstadion zugegen, nehme ich einfach an. Das ist eine Frage, die hier noch reinkam.
Ja, ich war tatsächlich als erstes Mal als Elfjähriger unterwegs. Es war ein Spiel unter der Woche, das hat der VfB auf 4-0 gewonnen. Und es hat ganz, ganz furchtbar geregnet.
Ja.
Und es war ganz knapp davor, dass wir hätten nicht hingehen können. Also ich habe mit meinem Kumpel damals, genauso alt wie ich, waren dann zu Hause bei seinem Papa und der meinte, bei diesem Regen können wir unmöglich nach Stuttgart fahren. Also Möglingen aufgewachsen.
Ja.
Es war ganz knapp, deswegen kann ich mich an diesen Tag noch super erinnern und auch an den Heimsieg dann.
Und dann bist du kurz danach auf die Geschäftsstelle und bist Mitglied geworden, nehme ich an.
Nein, Mitglied wurde ich erst, ich wurde ja Mitglied dann, als ich beim VfB angefangen habe, dann auch zu arbeiten.
Ja.
Wir haben dann ja auch die lebenslange Mitgliedschaft eingeführt. Also ich bin jetzt quasi seit 22 Jahren Mitglied. 23.
Löblich. Ja.
Zum Abschluss vielleicht in drei Worten, wenn du ein bisschen was verraten kannst. Der VfB 2030, hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was steckt in dieser Vision oder in dieser Strategie, die ihr euch ausgedacht habt? In ganz wenigen Stichworten.
Sportlich erfolgreich, wirtschaftlich gestärkt und nahbar im Herzen der Menschen.
Sehr schön.
Das war die 325. Folge, würde ich sagen.
Das war sie. Und ja, die erste, in der eine Lokalrunde geschmissen wurde.
So sieht's aus.
Ja. Naja, wir sind ja auch im Schwabenland unterwegs. Das wundert mich jetzt nicht wirklich. Aber in Köln ist es relativ normal, dass man Lokalrunden ausgibt.
Da sind die Gläser aber auch kleiner.
Stimmt. Ja.
Vielen Dank, Alex, für die Zeit, für die Aufschlüsse, für dein Kommen hier. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Alexander Wehle.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.